Heute am Ewigkeitssonntag soll es weitergehen mit unserer Predigtreihe zum Thema Gesinnt sein wie Jesus. Und was könnte besser passen als das Thema Trost? Seid Tröstende, seid liebevoll Tröstende, so wie es Jesus war. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? So fragt Paulus auch im Philipperbrief am Anfang von Kapitel 2, Vers 1, bevor er dann auf die Gesinnung Jesu zu sprechen kommt. Trost spenden zu können, das hat besonders viel mit Liebe zu tun. So wie Eltern sie für ihre Kinder haben, so wie Ehepartner sie füreinander haben, hoffentlich und auch dauerhaft. So wie sie Jesus für uns Menschen hat. Zu trösten, das ist eine Eigenschaft, die unmittelbar auf Gottes Wesen zurückzuführen ist. Und deshalb wundert es auch nicht, wenn Jesus immer wieder auf verschiedene Art und Weise Menschen tröstet, mit Worten und auch mit Taten. Trost ist was, das sich ganz tief in unserer Seele auswirkt. Getröstet zu sein, das hat was mit innerem Frieden zu tun. Es bedeutet, sich im besten Sinne beruhigt und geborgen zu fühlen. Wer getröstet ist, also Trost erkennt man eigentlich an der Fähigkeit, anschließend gut schlafen zu können. Ja, also freut euch, wenn eure Kinder nachts alle schön brav im Bett liegen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie getröstet sind. Deshalb ist der Friede Gottes auch immer ein Trost, ein tröstender, tiefer innerer Friede und nicht bloß eine oberflächliche Nervenberuhigung. Ich finde, dass trösten zu können aber auch eine Fähigkeit ist, die besonders Frauen haben. Mütter ganz besonders. Ich erinnere mich da noch an so manche Szene aus meiner Schulzeit. Es gab so eine Phase, da habe ich mich echt von allen verachtet und verlassen gefühlt. Ich war immer so ein Pimpf, ja. Auf dem Schulhof, da wurde ich nicht selten hin und her geschubst. Und körperlich war ich da einfach grundsätzlich unterlegen. Ja, das war irgendwie ein doofes Gefühl so als Junge. Da gab es immer diese typischen Schülermachos, ja, die dann mal gezeigt haben, wo es lang geht. Und bei Jungs in einem gewissen Alter, da zählen ja Bizeps einfach mehr als Birne. Ja, und bei mir war es aber so, da war weder das eine noch das andere besonders ausgeprägt. Ja, und deswegen waren zum Beispiel auch meine Noten jetzt nicht unbedingt geeignet, mir mehr Selbstvertrauen einzuflößen. Heute kann ich da auch drüber schmunzeln, aber damals war das manchmal ganz schön schwer. Und wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr das vielleicht auch, wie das Kindern sehr zu schaffen machen kann. Einmal las eine Lehrerin meine Deutscharbeit vor der ganzen Klasse vor. Ich hatte eine 6 bekommen. Ja. Und das war eine Riesenbelustigung für die ganze Klasse. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es bei mir eine Weile gedauert hat, bis ich das lustig fand. Auf jeden Fall kam ich mir so einige Jahre vor wie das Pikun der Klasse und auch der Lehrer gleich mit. Und wie gut hat es dann getan, wenn ich nach Hause kommen konnte. Ja, es war jetzt nicht so chlorreich wie das Abendrot über Ippenschied, aber so ähnlich, ja, eigentlich viel besser, denn zu Hause hat meine Mutter auf mich gewartet. Und sie hat mich, wenn es mal wieder nötig war, tröstend in ihre Arme genommen. Und was mir dabei aufgefallen ist, es war immer so eine Mischung aus Zärtlichkeit, aber auch Stärke. Meine Mutter hat eine Kraft ausgestrahlt und wenn es um ihre Kinder ging, dann konnte die auch ganz schön ihre Krallen ausfahren. Das konnte sie auch anderen gegenüber, die stärker waren. Und das war für mich aber als kleiner Junge sehr wichtig, ein starker Rückhalt. Ich wusste, die nimmt mich nicht bloß in den Arm, sondern die steht auch für mich ein, wenn es drauf ankommt. Zumindest dann, nachdem geklärt war, was ich vielleicht selbst an der Sache verbockt hatte. Das musste ich dann auch in Ordnung bringen. Ja, das hat auch dazu gehört. Ich glaube, diese Art von Trost, diese gesunde Mischung aus Liebe und Gerechtigkeit ist typisch Mutter. Beides hat auch viel mit wirklichem Mitfühlen können zu tun. Und ich bin echt davon überzeugt, dass Gott sehr viele Frauen besonders reich mit dieser Gabe gesegnet hat. Es trifft auch auf meine Frau zu. Auch als erwachsener Mann hat man das manchmal sehr nötig, getröstet zu werden. Ich erinnere mich da an eine Zeit einer sehr schweren OP, die ich über mich ergehen lassen musste. Und ich hatte Schmerzen wie nie davor und nie danach. Ich hoffe, es kommt auch nicht mehr so schlimm. Aber in der Zeit hat mich meine Frau ertragen. Sie hat mein Gejammer aber nicht bloß ausgehalten. Ich hätte ja damit auch einfach nur auf den Keks gehen können. Stattdessen hat sie sich wirklich in mich hineinversetzt. Sie hat mitgelitten, mitgefühlt und mich deshalb auch wirklich trösten können. Das ist, finde ich, eine echte Gabe Gottes. Und auch die Frau mit dieser besonderen Fähigkeit reichlich ausgestattet, hat sich Gott ja ausgedacht und deshalb hat er auch keine Probleme damit, sich selbst mit einer Frau zu vergleichen. Das tut er gerade bei dieser Fähigkeit zu trösten. Da lässt Gott seinem Volk nämlich durch Jesaja sagen: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Trost ist übrigens auch keine Gabe, die man an sich selbst anwenden sollte. Das geht beim Trost schlecht. Trost ist selbstlos. Trost ist für andere gedacht. Sich selber trösten, das kann niemand wirklich gut, glaube ich. Höchstens kann man sich über was hinweg trösten und im schlimmsten Fall als Rausch, was die Sache noch schlimmer macht. Herbert Grönemeyer hat mal in einem seiner steinalten Lieder gesungen: Alkohol ist der Sanitäter in der Not. Ja, und er singt das sehr bitter in diesem Lied Alkohol. Da geht es darum, dass Menschen sich in der Regel versuchen, mit Drogen und Alkohol irgendwie selbst zu trösten, und das führt am Ende in den Untergang. Nein, um wirklich getröstet zu werden, brauche ich jemand anderen, der das an mir tut. Trösten können ist eine göttliche Eigenschaft. Und die ist deshalb bei Jesus, dem Sohn Gottes, besonders ausgeprägt. Ich finde, das ist eine seiner himmlischen Kernkompetenzen für diese leidgeplagte Welt. Der Ursprung des Trostes liegt bei unserem Vater im Himmel selbst. Und dazu nennt Jesus auch den Heiligen Geist einen Beistand. Oder wie es Luther, wie ich finde, hier als einziger sehr treffend noch emotionaler übersetzt hat: Er ist ein Tröster. Der Heilige Geist ist ein Tröster. Der Trost Gottes ist eigentlich auch das, was die Ewigkeit ausmachen wird, auf die wir uns freuen, die wir auch eben besungen haben. Das Lied gefällt mir super gut, aber man muss ja bei manchen Sachen nochmal nachdenken. Ja, eigentlich ist ja nicht die Ewigkeit mein Zuhause, sondern der, der mich da erwartet, als mein himmlischer Vater, der mich tröstend in die Arme nimmt. Der Heilige Geist ist ein Tröster, der uns mit Gott und Jesus verbindet, weil nur er diesen inneren Frieden schenkt und weil nur er ein starker Rückhalt bei Angriffen aller Art in unserem Leben sein kann. Und so sagt es dann auch Paulus: Der Heilige Geist vertritt uns sogar im Gebet, wenn wir dafür nicht mehr die Kraft haben. Er vertritt uns auch vor Anklägern. Er lässt uns das Mitgefühl Gottes spüren. Er lässt uns Abba, lieber Vater, sagen und sichert uns Gottes große Liebe zu. Paulus fasst das wunderbar in 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 zusammen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Und nicht nur uns persönlich tröstet er, sondern so geht es dann weiter, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Trösten kann man von Gott lernen. Trösten kann man von Jesus lernen. Und wer so Jesus, dem Sohn, dem Sohn des Gottes allen Trostes folgt, der wird letztlich auch diese tröstende Gesinnung bekommen. Eine, die immer weniger selbstbezogen sein wird. Eine, die immer mehr zum Mitfühlen und Trösten befähigt. So wie Jesus es tat. Jesus ist für mich der Meistertröster schlechthin. Und nach seinem Vorbild sollten wir uns immer wieder ausrichten und auch fragen, wann es dran ist, andere Menschen zu trösten um uns herum. Es ist sicher eine große Hilfe, wenn wir schon als Kinder tröstende Mütter und hoffentlich auch tröstende und nicht nur immer abwesende oder sehr harte Väter hatten. Es ist eine große Hilfe, solche Eltern zu haben. Aber wenn Eltern uns schon so tief trösten können und konnten, wie viel mehr können wir das von Jesus lernen und auch erwarten? Sein Trost setzt am eigentlichen Knackpunkt unseres seelischen Leidens oder unserer seelischen Not an, der Trennung von Gott und dem daraus folgenden Tod. Jesu Trost legt es doch darauf an, uns die schlimmste und grundlegendste aller Ängste zu nehmen, die Angst vor Gottverlassenheit und Tod. Er tröstet in der tiefsten Trauer mit dem Leben, das er gibt. Dazu noch eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 11 bis 17. Darin kommt das Wort Trost zwar überhaupt nicht vor, aber in dem, was Jesus hier tut, da sehen wir, aus welcher Motivation heraus Jesus tröstet und welche Kraft sein göttlicher Trost hat. Ich lese mal Lukas 7, ab Vers 11. Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nain. Eine große Menschenmenge folgte ihnen. Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er, und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Ehrfurcht erfassten die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiteten sich in ganz Judäa und bis über die Grenzen des Landes hinaus. Eine irgendwie bekannte Geschichte, aber in ihrer Tragik und Intensität doch sehr besonders. Eine sehr tragische Situation, die Jesus hier miterlebt oder auf die er hinzukommt. Eine Frau war schon Witwe und nun hat sie noch ihren einzigen Sohn verloren, den sie gerade zum Friedhof tragen muss. Und das war, wie dann oft in dem Zusammenhang gerne betont wird, natürlich damals eine besondere wirtschaftliche Katastrophe. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Wirtschaft spielt in so einem Fall eine untergeordnete Rolle. Das ist vor allem eine emotionale Katastrophe, der Verlust des einzigen Sohnes. Und das, wenn man schon Witwe ist. Das ist wirklich ein sehr schlimmes Leid. Und diese Frau ist plötzlich sehr allein. Ihre Liebsten sind nicht mehr und das ist kaum zum Aushalten. Und da mitten rein kommt Jesus. Er geht im Trauerzug mit ein Stück, er geht da mitten rein und er geht in dieser Trauer mit, er fühlt mit, er versetzt sich da auch voll und ganz in die Lage dieser Frau. Das kann er, viel mehr als jeder das von uns kann. Jesus empfand hier großes Mitleid mit ihr. Er fühlt ihr persönliches, unfassbares Leid mit, wie es nur der Mensch gewordene Gott selber kann. Er weiß ja, wie es ist, wenn man alleine zurückbleiben muss. Und das wird er ja dann auch noch erleben, wenn er selbst alleine zurückbleibt im Garten Gethsemane Und dann noch am Kreuz viel krasser.
Entschuldigung.
Jesus erkennt hier, dass diese Frau, die sich ja selbst ihren Sohn früher immer wieder auch trösten konnte, jetzt selbst Gottes Trost braucht. Was Jesu Trost besonders macht, ist hier auch die Kombination aus tiefstem Mitgefühl und gleichzeitig größter Macht, weil Jesus mächtiger ist, selbst als dieser scheinbar übermächtige Tod. Mächtiger als das schlimmste seelische Leid, das der Tod in der Regel bei uns auslöst. Und Jesus nutzt hier ganz gezielt seine göttliche Vollmacht, um diese besonders schwer vom Leid getroffene Frau zu trösten. Er, der Schöpfer des Lebens, bricht hier für alle Umstehenden sichtbar das scheinbar unbesiegbare Reich des Todes. Er bricht diese Macht, er bricht in dieses Reich ein und holt den jungen Mann zurück ins Leben. Das ist kein Märchen, sondern das ist ein Machterweis des Schöpfers. Und damit gibt er dieser Frau ihren Sohn zurück, so heißt es in Vers 15. Hier geht es nicht vorrangig um den Sohn, sondern es geht hier um die Mutter. Es geht um die Mutter, die Jesus tröstet mit dieser Tat. Und natürlich sind die Leute beides, sie sind entsetzt, ja, der war ja wirklich tot und jetzt steht er auf, weil Jesus sagt, steh auf. Und gleichzeitig empfinden sie eine große Ehrfurcht. Alle spüren, hier ist nicht gerade nur einer vom Tod auferstanden, sondern hier, das ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst. Heute hat er sein Volk besucht, sagen die Leute. Und das sagen sie zu Recht, weil nur Gott in der Lage ist, neues Leben zu schenken. Vor allem die Mutter wird hier durch Jesus getröstet. Ob sie in dem Moment begriffen hat, dass Jesus mehr ist als nur ein großer Prophet, so wie es die Leute hier vermuten? Ich finde, dass hier Gottes Trost in Form eines unglaublichen Befehls Jesu an diesen toten Sohn ergeht. Ich sage dir, steh auf. Und das ist es eigentlich immer beim Trösten. Trösten ist immer auch ein Aufrichten, ein inneres Aufrichten, aus der Niedergeschlagenheit heraus aufstehen dürfen, wieder Luft holen können, wieder frei durchatmen können. Und das blieb ja hier nicht nur eine Aussage, die Hoffnung macht, sondern dieser Mensch wird vor den Augen aller wieder lebendig. Das ist ein endgültiger Trost über den Verlust des Sohnes, weil es keinen Verlust mehr gibt. Ihr Sohn redet. Lebendiger kann er nicht mehr werden. Deswegen wird das hier nochmal so ausdrücklich erwähnt. Und die Geschichte ist auch uns zum Trost festgehalten worden, weil sie uns die bedrängende Angst vorm Tod nimmt. Sie nimmt uns auch die Angst davor, dass Gott vielleicht unser eigenes Leid übersehen könnte oder dass es ihm sogar gleichgültig sein könnte. Das ist es niemals, weil er der Gott der Liebe und des Lebens, der Barmherzigkeit und des Trostes ist. Und das alles hat Jesus hier mit einem einzigen oder in diesem einen Ereignis demonstriert. Martin Luther hat, wie nur wenige andere, finde ich, vor allem in dieser Geschichte diesen weltumfassenden Trost erkannt. Das ist ja eine lokal sehr begrenzte Geschichte, dieses kleine Kaff Nain, und da ist so ein Beerdigungszug, naja, den gibt es ja tausendfach überall auf der Welt. Aber diese eine Geschichte wird globale Bedeutung kriegen, weil hier Jesus die Macht über den Tod demonstriert. Und es ist ein Trost, der allen Christen zu aller Zeit helfen darf, andere zu trösten. Gerade solche Menschen, die wie die Witwe hier zu Nain unmittelbar mit dem Tod konfrontiert sind. Und das waren wir dieses Jahr auch manchmal auf sehr erschütternde Weise. Und da ist es unsere Aufgabe, nicht hilflos wegzuschauen oder uns abzulenken oder selbst zu trösten, sondern hinzugehen, mitzuleiden und zu trösten. Als Nachfolger Jesu sollen wir uns miteinander freuen, aber wir sollen auch miteinander weinen. Ich zitiere hier abschließend deswegen nochmal aus dieser Predigt von Martin Luther zum Jüngling zu Nein, weil ich finde, da hat er diesen bedeutenden Trost Jesu sehr ausdrücklich drin unterstrichen. Seht ein bisschen drüber hinweg, dass das eine etwas ältliche Sprache ist, aber er trifft es mal wieder wie so oft auf den Punkt. So wollen wir also lernen, unseren Glauben an dieser Geschichte zu üben, zu stärken und festzufassen. Und hierzu lasst uns sehen, wie Christus den Tod so ohnmächtig und verächtlich macht. Weil er uns ein solches Bild vom Tod vor Augen stellt, sollen wir vor ihm kein Grauen haben. Er möchte uns gerne ein Herz schaffen, das geduldig seines Weges ginge und des Todes nicht achtete. Das lernen die am meisten, die im Jammer sind wie diese Witwe. Sieh, wie schnell und leicht es zugeht. Der Jüngling ist gestorben und da ist keine Hoffnung mehr vorhanden, dass er ins leibliche Leben zurückkehren werde. Da musste alle Welt verzagen. Aber nun kommt er, der Christus. Er nimmt keine Apothekerarznei, er sagt nur, stehe auf. Wenn wir tot sind, so sind wir doch nicht tot vor ihm. Denn er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und diese leben, wie es in Matthäus 22, Vers 32 heißt, wo er sagen will, sie sind nicht gestorben, sondern sie leben in mir. Daraus sollen wir etwas lernen, nämlich die große Macht, mit der Gott am jüngsten Tag durch Christus an uns wirken wird. Mit einem einzigen Wort wird er uns aus dem Grabe hervorziehen. Er wird rufen, Doktor Martinus, komm her. Und es wird in einem Augenblick geschehen. Darum sollen wir ja nicht daran zweifeln, dass bei ihm die Macht und der Wille dazu da ist. So hat dieser tote Jüngling kein Ohr und doch hört er. Was für eine seltsame Geschichte ist das. Er, der nicht hört, hört. Er, der nicht lebt, lebt. Der Leichnam ist tot und lebt. Es braucht nur ein Wort dazu. Wenn wir also sehen, dass Christus so leicht aus dem Tode reisen kann und hören, er wolle es tun, und dass es ihn noch dazu jammere, wenn wir vor dem Tode so erschrecken, so sollten wir ein festes Vertrauen zu ihm fassen. Darum gibt er hier ein Beispiel und eine Probe seiner Macht. Er will uns damit sagen, ängstet euch nicht, was kann euch der Tod tun? Nichts, als dass er euch erschreckt. Aber schaut nicht auf euch, welche Gefühle ihr dabei habt und lasst euch nicht von eurer Furcht leiten, sondern schaut auf das, was ich kann und will. Ich, Jesus, kann euch nämlich so leicht aufwecken, wie einer einen aus dem Bett aufwecken kann und ich will es auch. Am Wollen und an der Kraft dazu soll es nicht fehlen. So schlafen sie auf dem Kirchhof viel leiser als ich auf dem Bett. Denn mich muss man wohl 10-mal rufen und ich höre es doch nicht. Sie aber werden erweckt, werden durch ein einziges Wort. Vor unserem Gott heißt ihr Zustand also nicht tot, sondern für uns. Vor Gott ist es ein so leiser Schlaf, dass er nicht leiser sein könnte. Das will er uns einprägen. Denn wir sollen nicht erschrecken, dass wir, wenn die Pest oder der Tod herankommt, jammern zum Tode sagen, was kommst du denn? Du hast scheußliche Zähne und wahrlich, ich fürchte mich und sterbe nicht gerne. Vielmehr soll ich da nicht auf das hinsehen, was der Tod von sich aus tut, wie er also der Henker das Schwert zückt, sondern ich soll vielmehr an das denken, was unser Gott dazu tun kann und tun will. Er fürchtet ihn nämlich nicht. Er fragt nicht nach seinem Zähneknirschen, sondern er sagt, Tod, ich will dir ein Tod sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Deine Büchse und Pulverkugel, die dir dein Ende bereiten. Ja, ich will deine Hölle sein. Dafür, dass du getötet hast, werde umgekehrt ich dich töten. Du sagst, den habe ich gefressen, den Dr. Martinus habe ich umgebracht. Rühme dich nur tot. Sie sind mir aber nicht tot, die du mir getötet hast, sondern sie schlafen. und zwar so leise, dass ich sie mit einem Finger wecken kann. Amen.